Gleich kann er mich hören. Jetzt. Ah. Jetzt bin sitz schon sitz ja schon hier eine Stunde da. Fühlt sich ein bisschen komisch an, jetzt mich noch zu begrüßen oder euch noch zu begrüßen, ne? Genau, ich darf heute hier predigen und ich habe mich echt gefreut, mal zu einem Frühstücksgottesdienst zu kommen, weil das habe ich noch nicht gehabt. Das war echt nett. Kann man quatschen, ne? Einfach Gemeinschaft haben, richtig schön. Und ich darf heute über den Psalm 46 sprechen. Da habe ich letzte Woche bereits in der EFG Kirchheim drüber gesprochen. Wer mich nicht kennt, ich bin der Paul Kohn, ich bin Pastor in der EFG Kirchheim. Und da habe ich letzte Woche schon drüber gesprochen, weil es ein Psalm ist, der super gut in die jetzige Zeit hineinpasst. Einfach in die jetzige Zeit. Jeder von uns bekommt es durch die Nachrichten mit. Ukraine-Krise, Krieg. Erst letzte Woche sind bei uns in Kirchheim Flüchtlinge angekommen. Das waren 17 Personen, 11 Kinder davon. Die Eltern der Kinder, die waren so alt wie meine Frau und ich, und die Kinder waren so alt wie meine Kinder. Das war wie wenn man mich jetzt aus der Ukraine raussetzt und nach Deutschland setzt, oder wenn ich fliehen müsste und ich nach Spanien fliehen müsste, das wären die ähnlichen Verhältnisse gewesen. Und da ist es nah an mich herangekommen, nah an uns als Gemeinde auch rangekommen. Jetzt liest man wieder von steigenden Corona-Zahlen und alles Mögliche. Es gibt viele Stürme, es gibt viele Herausforderungen. Und da ist die Bibel so genial, weil sie verschönert nicht alles. Sie sagt ja nicht, ach, es ist alles toll und es wird immer alles gut werden. Es wird am Ende gut werden, keine Frage. Aber es ist nicht immer alles rosig, sondern die Bibel ist da ehrlich. Und der Psalm 46 ist mir da eine Riesenermutigung. Und den schauen wir uns heute gemeinsam an. Und ich fände es klasse, bevor ich Schritt für Schritt, Vers für Vers mit euch da durchgehe, dass wir den gemeinsam lesen. Früher war es so, dass die Psalme waren ja Lieder, und die wurden oftmals mit einem Beter, Vorbeter und der Gemeinde als Nachbetende gebetet. Und ich glaube, das ist was Besonderes und das können wir heute auch mal gemeinsam machen. Wir lesen gemeinsam den Psalm. Gott ist uns Zuflucht und Stärke, als Beistand in Nöten reichlich gefunden. Darum fürchten wir uns nicht, wenn auch die Erde erbebt und die Berge mitten ins Meer wanken. Mögen seine Wasser tosen und schäumen, die Berge erbeben durch sein Aufbäumen. Des Stromes Läufe erfreuen die Stadt Gottes, die heiligste der Wohnungen des Höchsten. Gott ist in ihrer Mitte, sie wird nicht wanken. Gott wird ihr helfen früh am Morgen. Nationen tobten, Königreiche wankten, er ließ seine Stimme erschallen, die Erde zerschmolz. Der Herr der Heerscharen ist mit uns, eine Festung ist uns der Gott Jakobs. Kommt, schaut die Großtaten des Herrn, der Entsetzen verbreitet auf Erden, der Kriege beschwichtigt bis ans Ende der Erde. Bogen zerbricht und Speere zerschlägt, Wagen mit Feuer verbrennt. Lasst ab und erkennt, dass ich Gott bin. Ich werde erhöht sein unter den Nationen, erhöht auf der Erde. Der Herr der Heerscharen ist mit uns, eine Festung ist uns der Gott Jakobs. Genau, der Psalm 46 ist ein Hymnus, also ein Siegeslied, ein Zionslied kann man auch sagen. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, es gab damals einen Vorbeter, die nachbetende Gemeinde, und der Vorbeter hat die Gesamtgemeinde an ein historisches Ereignis erinnert, an eine Großtat meistens, und hat sie dazu aufgerufen, anzubeten, und hat sie dazu aufgerufen, darüber nachzudenken, was Gott mal getan hat. Also eine bestimmte historische Situation. Bei dem Psalm 46 geht man davon aus, dass es die Geschichte 2. Könige 18 ist. Das ist eine Geschichte mit dem König Hiskia und dem Propheten Jesaja und dem König von Assur, dem Sanherib. Der wollte Jerusalem einnehmen und Gott greift da ein in diese Situation und vereitelt den Plan von diesem König von Assur. Aber ist nicht gesichert, das ist nur eine Vermutung. Aber wir halten fest, historisches Ereignis, Eingreifen Gottes und dann das Bewusstmachen, das Erinnern und Bewusstmachen und der Aufruf an die Gesamtgemeinde, diesen Gott anzubeten. Macht euch bewusst, was Gott getan hat und betet diesen Gott an. Und ich starte mit euch, wir gehen Schritt für Schritt die Psalme durch mit dem ersten Teil. Ich lese es nochmal vor. Gott ist uns Zuflucht und Stärke, als Beistand in Nöten reichlich gefunden. Darum fürchten wir uns nicht, wenn auch die Erde erbebt und die Berge mitten ins Meer wanken. Mögen seine Wasser tosen und schäumen, die Berge erbeben durch sein Aufbäumen. Der Start lautet, Gott ist uns Zuflucht und Stärke, als Beistand in Nöten reichlich gefunden. Gott ist uns Zuflucht. Gerade deswegen ist Gemeinde am Sonntag auch so unglaublich wichtig oder Hauskreise oder welche Konstellation, wo Gläubige auch zusammenkommen. Hier steht nicht, Gott ist meine Zuflucht, was auch stimmt, und Gott ist meine Stärke, was auch stimmt, sondern Gott ist unsere Zuflucht und unsere Stärke. Und deswegen ist der Sonntag so wichtig, wo wir als Gemeinde zusammenkommen und gemeinsam Gott anbeten, gemeinsam uns auf ihn ausrichten, gemeinsam uns Gedanken über ihn machen. Und gerade wenn es herausfordernd ist in unserem Leben, dann kann mein Bruder oder meine Schwester zu mir sagen, hey, Gott ist doch unsere Zuflucht. Gott ist doch unsere Stärke, auch wenn es mein Herz gerade nicht unbedingt sagen will. Auch wenn es ich gerade nicht sagen kann, dann kann es doch mein Bruder oder meine Schwester sagen. Und deswegen finde ich so klasse, dass wir hier Gemeinschaft haben können. Ich habe auch gelesen, ihr habt Hauskreise, solche Konstellationen, wo Gläubige miteinander unterwegs sind, sind so unglaublich wichtig. Er sagt hier, Gott ist uns Zuflucht und unsere Stärke, als Beistand in Nöten reichlich gefunden. Und dann gebraucht der Psalmist hier kräftige Bilder. Also ist ja oftmals in den Psalmen so, dass da unfassbare Bilder verwendet werden, die Erde erbebt und die Berge wanken mitten ins Meer, tosende Wellen und hin und her, oder das Meer wird da beschrieben. Ich glaube nicht, dass da Naturereignisse mit gemeint sind. Naturereignisse waren damals bedrohlich, vielleicht noch sogar umso mehr. Heute sind sie ebenfalls noch bedrohlich, aber das meint der Psalmist nicht. Wenn er hier von diesem Beben der Erde und von dem Wanken der Berge spricht, dann meint er Krisen, Kriege, jegliche Herausforderungen. Und wenn wir gerade die Erde und die Berge nehmen, dann sind es Dinge, die eigentlich absolut fix sind. Die Erde, auf der wir stehen, die hat still zu sein, die hat sich nicht zu bewegen. Oder die Berge, die wir hier sehen, die drei Königsberge, sieht man hier jetzt irgendwo nicht raus, die haben es nicht ins Meer zu sinken, sondern die sind fest und die sind stabil, die sind unverrückbar. Und was sagt der Psalmist? Die Erde erbebt, so fühlt sich's für das Volk Israel an, und die Berge, die sinken ins Meer. Also die Sicherheiten, die eigentlich das Volk hat, das, was einmal sicher galt, die Erde und die Berge, die sind scheinbar nicht mehr sicher. Und ich habe das Gefühl, in solchen Zeiten leben auch wir. Was sind Dinge, die uns verunsichern? Was sind Dinge, die dich verunsichern? Bei mir, ich habe es gerade beim Essen auch gesprochen, ich bin Jahrgang 92, das heißt, Kalter Krieg habe ich nicht erlebt. Ich habe auch viele weitere Kriege, Vietnam und so weiter, nicht erlebt. Die Kriege, die ich mitbekommen habe, die sind geografisch weit weg. Einigermaßen weit weg. Nordafrika, Afghanistan, Iran, kann man noch gut ausblenden. Das erste Mal, dass Krieg in Europa stattfindet, verunsichert es mich, verunsichert es uns. Was sind Dinge, die eigentlich als stabil und als fest galten, wie die Erde, auf der wir stehen, und die Berge, die wir sehen, die jetzt anfangen zu wanken? Was verunsichert uns? Vielleicht sind es auch wirtschaftliche Auswirkungen von dem Krieg. Ich habe jetzt vor 2 Wochen Heizöl gekauft. Und ich bin dankbar, dass ich vor 2 Wochen Heizöl gekauft habe und nicht heute. Es wird teuer. Inflation, verschiedene Dinge. Es bewegt sich viel. Es gibt Gründe, auch manchmal verunsichert zu sein. Oder jetzt gerade die Corona-Zahlen. Was haben wir von der Inzidenz von 1,4 jetzt? Je nachdem, wie man das beobachtet. Oder möglicherweise persönliche Gesundheiten, Jobsicherheiten. Was sind Dinge, die uns verunsichern? Und daraus können wir auch einen Rückschluss ziehen, was Sicherheiten in unserem Leben sind. Also, was verunsichert mich? Was macht mir Angst? Und darauf einen Rückschluss, was sind Sicherheiten in meinem Leben, die eigentlich nicht angetastet werden dürfen? Wie zum Beispiel mein Geldbeutel. Da muss immer ein bisschen was drauf sein auf meinem Konto, weil wenn es ins Rote rutscht, da wird es schwierig, oder meine Gesundheit, oder Frieden, oder keine Ahnung, die Auslastung der Krankenhäuser. Was sind Dinge, die uns wichtig sind, die uns Sicherheit geben, die aber ins Wanken kommen, die ins Wackeln kommen? Was sind deine Sicherheiten? Und an der Stelle ist wichtig zu betonen, wir Menschen, ne, wir brauchen Sicherheiten. Wir brauchen ein gewisses Maß an Sicherheit in unserem Leben. Wir sind nicht dazu geschaffen, in dauernden Unsicherheiten zu leben. Das können wir gar nicht. Wir können nicht von Unsicherheit zu Unsicherheit zu Unsicherheit leben. Die Frage ist nur, ob diese Sicherheiten zu Göttern werden in unserem Leben oder ob Gott Gott bleibt. Wisst ihr, was ich meine? Wenn zum Beispiel Gesundheit eine Sicherheit in meinem Leben ist und zu einem Gott wird, dann werde ich all meine Zeit und all meine Ressourcen darin stecken, dass ich auf jeden Fall gesund bleibe und mir nie etwas geschehen wird. Wenn Geld meine Sicherheit ist, meine größte Sicherheit, dann werde ich all meine Zeit und all meine Ressourcen darin stecken, dass mein Vermögen bewahrt wird. Also die Frage, was sind Sicherheiten in meinem Leben? Und in diesem Psalm ist ein Schlüsselwort, das wichtig ist, und das heißt darum. Warum fürchten wir uns nicht, wenn auch die Erde erbebt und die Berge mitten ins Meer wanken? Wenn auch alle meine Sicherheiten am Rütteln sind und am Wackeln sind, warum fürchten wir uns nicht? Darum, weil Gott ist uns Zuflucht und Stärke als Beistand in Nöten reichlich gefunden. Letztendlich sagt Gott, ist es hier, dass Gott das Volk damals, aber auch uns herausfordert. Schau dir deine Sicherheiten an, schau dir, worauf du dein Leben baust. Bin's ich oder sind's irgendwelche anderen Dinge? Und das nicht auf eine vorwerfende Art, so und jetzt, was hast du jetzt schon wieder gemacht, sondern als eine liebende Art, der gute Vater, der Gott wird in der Bibel ja als der gute Vater beschrieben, der sagt, hey, all die Sicherheiten, möglicherweise sind sie gut, möglicherweise sind sie nicht gut. Hey, aber vertrau mir. All die Dinge können ins Wackeln kommen. All die Dinge können ins Wanken kommen. Dein Konto kann mal leer sein und dein Haus kann mal zusammengeschossen worden und du kannst mal krank werden. Aber auf was du wirklich auf dich verlassen kannst, das bin ich und das bin nur ich. Und eine Einladung auch Gottes. Darum fürchten wir uns nicht, weil Gott unsere Zuflucht und unsere Stärke ist. Er ist unser sicherer Halt. Aber die Frage bleibt bestehen. Was sind deine Sicherheiten heute Morgen? Und da wird's persönlich. Ich gehe weiter in unsere in dem Psalm, da heißt es: Des Stromes Läufe erfreuen die Stadt Gottes, die heiligste der Wohnungen des Höchsten. Gott ist in ihrer Mitte, sie wird nicht wanken. Gott wird ihr helfen, früh am Morgen. Nationen toben, Königreiche wanken. Er ließ seine Stimme erschallen, die Erde zerschmolz. Der Herr der Herrscharen ist mit uns, eine Festung ist uns, der Gott Jakobs. Wir haben hier ein Kontrastprogramm, wenn man das liest. Gerade haben wir davon gelesen, die Berge, die sinken ins Meer und die Erde erbebt und das Meer tost und stürmt. Und jetzt haben wir hier ein Kontrastprogramm. Des Stromes Läufe erfreuen die Stadt Gottes. Kontrastprogramm. 180 Grad Wende. Also von der Bedrohung pur zu diesem ruhigen Wasser. Statt Gottes, da war Jerusalem gemeint, Zion gemeint und diese Ströme, Läufe Gottes, diese Wasser kamen aus der heiligste der Wohnungen des Höchsten, also aus der Gegenwart Gottes. Im Alten Testament war es so, dass Jerusalem nicht von vielen Strömen, wie man es da liest, jetzt versorgt wurde, sondern von einer einzigen Quelle. Das war die Gihonquelle und dem Sammelbecken. Also wenn der Psalmist hier schreibt, die Ströme oder Stromesläufe, dann meint er nicht jetzt hier echte Wasser, echte Bäche, echte Flüsse, sondern wenn das Alte Testament von Stromesläufen spricht, dann meint er, wird damit Leben gemeint, Hoffnung, Zuversicht. Und dieses Stromesläufe kommt aus der Gegenwart Gottes. Und wenn wir ein Stück weiterlesen, unten Gott ist in ihrer Mitte, sie wird nicht wanken, Gott wird ihr helfen früher morgen, da ist auch mit diesem lebendigen Wasser ist auch Sicherheit und Schutz gemeint. Die Frage ist, wir haben ja hier jetzt im Neuen Testament, haben wir den Tempel nicht mehr, wie es damals war, also dieser heiligste der Wohnungen ist zerstört worden damals. Wer ist heute der Tempel? Wir. Genau. In 1. Korinther 3,16 heißt es, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Ich sag's nochmal, wisst ihr nicht, das ist ein Stück weit auch ein Rütteln, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Also diese Gegenwart Gottes, die auch hier beschrieben wird, die lebt in uns. Und aus uns, aus diesem Gott, aus dieser Gegenwart Gottes strömt Hoffnung, strömt Zuversicht, strömt Leben. Und in diesem Gott oder bei diesem Gott ist auch Schutz und Sicherheit zu finden. Wenn wir das lesen, er ließ seine Stimme erschallen, die Erde zerschmolz. Was für ein fantastischer Ausspruch ist das. Was für ein unfassendes Wort. Er sagt, hey, dieser Gott, dieser allmächtige Gott, von dem hier die Rede ist, der lebt in euch, der lebt in dir, der lebt in mir. Aber da stellt sich jetzt die Frage, wenn wir das für uns wahrnehmen und merken, Halleluja, dieser Gott lebt in uns, diese Ströme des lebendigen Wassers kommen aus mir, weil dieser Gott in uns lebt, ist die Frage heute Morgen, auf welche Ströme schauen wir heute Morgen? Ich hatte es vom Kontrastprogramm. Wir hatten es von der Erde, die erbebt. Wir hatten es von den Meeren, die ins Meer sinken. Aber in dem Psalm an Vers 4 war es auch das Tosen der Meere. Schauen wir auf das Tosen des Meeres, auf diese gewaltigen Wasser und schauen, welche Felsen noch mitgerissen werden und welche Bäume noch mitgerissen werden. Oder schauen wir in unserem Leben auf diese Stromesläufe, die aus der Gegenwart des lebendigen Gottes kommen. Auf welchen Strom schaust du heute Morgen? Das ist bei mir was ganz Persönliches. Wenn Dinge geschehen, wie jetzt die Ukraine-Krise, dann bin ich ein Mensch, der viel und gerne liest. Nachrichten. Man hat ja die Nachrichten in der Hosentasche, medial sauber aufbereitet, mit Bildern, Kriegsschauspiel und so weiter. Und man kann ja lesen, 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 lesen. Wo sind die Armee? Wie viele Menschen sind gestorben? Wie viele Menschen sind auf der Flucht? Was für Auswirkungen wird es haben? Man kann sich zu Tode lesen. Also man kann lesen und lesen und lesen. Informationen, Informationen. Und das wäre genau was in meinem Leben, wo ich nicht auf das Stromesläufe schaue und nicht auf die Gegenwart Gottes schaue, sondern auf das tosende Wasser. Was passiert? Was passiert? Ich schaue auf das Tosen. Vielleicht ist bei euch etwas ganz anderes. Die Corona-Zahlen. Es gibt auch viele Menschen, die dadurch verunsichert werden, wenn die Zahlen steigen. Es können auch persönliche Dinge sein. Ich war vorgestern im Altersheim, da liegt meine Tante. Die hatte mehrere Schlaganfälle und da ist wirklich, kann sich nicht mehr bewegen, liegt stark drin und hat jetzt Corona bekommen. Sieht schlecht natürlich aus, liegt da auch schon seit 11, 12 Monaten. Dann sind es Dinge, die uns bewegen. Dann sind es Dinge, die uns mitnehmen. Und die dürfen uns natürlich auch mitnehmen. Es wäre ja auch abgestumpft von uns, wenn wir einfach unser Herz vor die Tür legen und sagen, Halleluja, alles ist gut. Aber die Frage ist, schaue ich konstant auf die Ströme und auf das tosende Wasser in meinem Leben, auf die Krankheit, auf den Krieg, auf die was auch immer, was auch nicht gut läuft in meinem Leben? Oder schaue ich auf die Gegenwart meines Gottes? Schaue ich auf den Gott, der mich liebt? Und da ist ein Vers, der mir unheimlich gut gefällt, einer meiner Lieblingsverse in der Bibel, den lesen wir in Philipper 4, 6 bis 8, da heißt es, da schreibt der Apostel Paulus auch ziemlich auffordernd, da sagt er, macht euch um nichts Sorgen. Das ist keine nette Bitte, sondern er sagt, macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Dann wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über euren Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren. Euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Was sagt er? Wendet euch an Gott. Wendet euch an Gott. Wir lesen hier nichts davon, dass da keine Komplikationen vorliegen. Wir lesen da nichts davon, dass es keine Herausforderungen gibt. Er sagt hier, es gibt Herausforderungen und es gibt schwierige Phasen in unserem Leben. Aber was machen wir mit dem Paket? Wir wenden uns an Gott und bringen es vor ihn in Dankbarkeit, in Flehen und in Bitten. Und dann steckt hier eine Verheißung drin, und die heißt Frieden. Der Frieden, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen bewahren in Jesus Christus. Und ich glaube, das ist auch ein guter Indikator für uns heute Morgen. Wenn wir hier sitzen, ist unser Herz gerade aufgewühlt und diffus und irgendwo und nirgendwo? Oder ist da Frieden? Frieden von dem lebendigen Gott, den nur Jesus geben kann, diesen Frieden. Das ist ein Indikator, auf was ich gerade schaue. Und auch diese Sache ist kein Vorwurf, auf welchen Strom schaust du heute oder auf welchen Strom schaust du, sondern eigentlich eine göttliche Einladung. Wenn Paulus sagt, oder hier der Psalm, schau nicht auf das Strömen. Ja, informieren ist natürlich wichtig. Absolut. Aber nimm die Information und wende dich zu deinem Gott. Nimm die Komplikation und wende dich zu deinem Gott. Schau nicht, welche Felsen und welche Steine noch mitgerissen werden in diesem Toben, sondern wende dich Gott zu. Und ich glaube, das ist immer wieder auch eine Herausforderung für uns, weil es was Aktives ist. Die Medien ziehen uns immer wieder. Unsere Gedanken, kennt ihr das, so eine Abwärtsspirale, so eine Negativspirale? Wenn man denkt und denkt und denkt und denkt und denkt und dann könnte ja das noch und das noch. Wir sind oftmals auch so veranlagt, dass wir negativ denken. Und da ist manchmal ein aktiver Schritt zu sagen, Herr, nein, ich wende mich jetzt dir zu. Und ich schaue auf dich. Und da fände ich es klasse, wenn wir mal einfach kurz reden miteinander am Tisch und uns austauschen, wie das in unserem Leben stattfindet. Ich glaube, da gibt es verschiedene Strategien auch als Einzelperson. Die einen gehen gerne in den Wald, die anderen setzen sich hin und lesen, die anderen hören Lobpreis, wie auch immer. Dass wir mal miteinander reden, was es für euch bedeutet, euch Gott zuzuwenden und diesen Abwärtsspirale abzulegen. Können wir das machen? Cool. Ihr werdet ja nicht auseinandergerissen, ihr könnt danach noch ein bisschen weiterreden. Das braucht, glaube ich, immer ein bisschen, gell? Das hat meine Frau ist Lehrerin, die hat sich immer nach vorne hingestellt und hat dann gewartet, bis die Schüler selber gesagt haben, psch, die Lehrerin steht vorne. Ja, guck, funktioniert auch. wie bei meiner Frau. Genau. Ja, es ist herausfordernd, es ist gut auch da voneinander zu hören. Wie gehst du damit um? Wie gehe ich damit um? Und dann auch möglicherweise mal sich ein Konzept von dem anderen auch mal zu eigen zu machen und sagen, okay, mein Bruder, läuft gerne aufs Burle oder auf, ja, ist jetzt bei uns jetzt auf die Limburg, kennt ihr? Der läuft gerne auf die Limburg, um Kopf frei zu kriegen, sagen, okay, Herr, das probiere ich auch mal. Und vielleicht passt's für mich und vielleicht passt's für mich nicht. Aber ich gehe in unserem Psalm weiter, da heißt es, kommt, schaut die Großtaten des Herrn, der Entsetzen verbreitet auf Erden, der Kriege beschwichtigt bis ans Ende der Erde, Bogen zerbricht und Speere zerschlägt, Wagen mit Feuer verbrennt. Was sagt er hier? Kommt, schaut die Großtaten des Herrn. An die Gläubigen damals, erinnert euch daran, an die Großtaten, die Gott vollbracht hat. Es war möglicherweise das historische Ereignis jetzt in diesem Moment, aber es war auch oftmals Dinge in der jüdischen Kultur, wo sie sich immer und immer und immer und immer wieder an den Auszug aus Ägypten erinnert haben. Immer und immer wieder gab es auch diverse Feste dafür. Oder was am Sinai passiert ist, was auch immer. Also dass sie gesagt haben, erinnert euch an die Großtaten. Und es gilt auch für uns. Erinnern wir uns an die Großtaten Gottes in unserem eigenen Leben, historisch, in meinem persönlichen Leben, auch in die Großtaten in der Gemeinde, Zeugnisse. Aber wissen wir überhaupt von den Großtaten in den Leben der anderen? Deswegen sind Zeugnisse so wichtig. Und erinnern wir uns an die Großtaten, die Gott vollbracht hat in der Bibel. Da sind so viele Wunder und Zeichen und geniale Dinge drin. Natürlich das Größte am Kreuz, keine Frage. Erinnern wir uns an die Großtaten unseres Gottes, es schenkt Mut. Und dann der folgende Vers, Der Kriege beschwichtigt bis ans Ende der Erde, Bogen zerbricht und Speere zerschlägt, Wagen mit Feuer verbrennt. Und wisst ihr, das ist ein Psalm, ein Wort, das ist ein Gebet, ein Hoffnungs- oder Siegeslied, ein Hoffnungsgebet. Und das ist für mich ein Vers, der mich ermutigt, auch für eine Situation in der Ukraine einzustehen. Wir glauben an einen lebendigen Gott, an einen allmächtigen Gott. Und wir glauben, dass dieser Gott der gute Vater ist. Und zugleich glauben wir an einen souveränen Gott. Aber solche Verse, die ermutigen mich zu sagen, Herr Jesus, und für die Situation zu beten, auch für die Flüchtlinge zu beten, auch für die Regierungen zu beten. Und ich habe es gerade im Gespräch gehabt, es ist nicht meine Aufgabe, den Buhmann zu suchen. Wer hat was falsch gemacht? Wer ist wem schuldig geworden? Es ist nicht meine Aufgabe, ich weiß da viel zu wenig. Sondern meine Aufgabe ist, für Frieden zu beten. Für die Menschen zu beten, die leiden. Für Menschen zu beten, dass sie Jesus finden. Das ist meine Aufgabe. Und so ein Vers ist für mich eine Ermutigung zu sagen, Herr Jesus, wir lesen es in deinem Wort, dass du die Macht hast, Bogen zu zerbrechen. Also bete ich dafür. Aber das klingt auch ein Stück weit naiv. Aber in seinem Wort lesen wir, werdet wie die Kinder. Und wenn ich mein Noah, ich habe zwei kleine Jungs, Noah ist 4 und Levi ist 3, die glauben, der Papa kann alles. Und ich weiß, ich kann nicht alles. Aber ich weiß, dass mein Papa alles kann und der ist im Himmel. Und deswegen komme ich voller Vertrauen zu ihm. Ja, und dann lesen wir den nächsten Vers und das ist der Höhepunkt dieses Psalms. Da heißt, lasst ab und erkennt, dass ich Gott bin. Ich werde erhöht sein unter den Nationen, erhöht auf der Erde. Was ändert sich an dieser Stelle? Die Haltung? Ja, es... Ja, lasst ab, nicht ich muss es machen. Der da spricht, verändert sich. Bisher haben wir von dem Psalmisten gesprochen, der über die Großtaten Gottes berichtet hat. Und an dieser Stelle lesen wir, lasst ab und erkennt, dass ich Gott bin. Ich werde erhöht sein unter den Nationen, erhöht auf der Erde. An der Stelle lässt der Psalmist Gott selbst sprechen. Das ist eine stilistische Änderung an der Stelle. Da spricht Gott selber und was sagt er? Lasst ab. Andere Übersetzung heißt, werdet still. Ich weiß nicht, wie ihr gestrickt seid, es fällt mir so schwer. Ich muss es selber schaffen und ich muss es hinkriegen und wenn es nicht läuft, dann mache ich es halt noch stärker und versuch's zu reißen. Und versuch's auch für die anderen zu reißen. Und reißen bedeutet auch manchmal, so viele geistliche Dinge wie möglich zu tun. So viel zu beten und Bibel zu lesen und Predigten zu hören und zu tun und zu machen und zu tun. Was gute Dinge sind, keine Frage. Die Frage ist, was der Antrieb ist natürlich. Und wo hier heißt, lasst ab, werdet still und erkennt, dass ich Gott bin. Hey, nicht du musst es machen. Nicht du musst es reißen. Werde still und erkenne. Und das ist herausfordernd. Das ist herausfordernd. Aber das tut, in dem tut es so gut. Und da an der Stelle ist mir, kommen mir immer wieder dieses Weinstock- und Rebenbild. Was sagt Jesus? Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Und das ist für mich so ein Bild. Wenn man zu der Frucht sagt, lasst ab, hör auf zu arbeiten und zu pressen, dass auch ja genug Frucht erscheint. Letztendlich kannst du nichts machen. Es ist ein natürlicher Prozess, die Sonne scheint, die Energie kommt aus dem Weinstock. Du kannst nicht mehr machen und weniger machen, sondern du kannst dich voller Vertrauen an deinen Vater hängen, voller Vertrauen an den Weinstock hängen. Und es ist genau das, lasst ab, werde still und vertrau mir. Und ich glaube, es ist auch in dieser Zeit, wo viel brüllt und laut ist und die Welt in Bewegung ist, ein Aufruf an uns. Letztendlich, auch wenn viel schief ist, glauben wir als Christen daran, dass Gott im Regiment sitzt und dass er es in seiner Hand hat, in all unserem Unverständnis, in all meinem Unverständnis. Das Vertrauen, dass er im Regiment sitzt. Lasst ab. Und dann lesen wir, Ich werde erhöht sein unter den Nationen, erhöht auf der Erde. Und ich glaube, das kann man auf unterschiedliche Weise deuten. Die erste Deutung ist, dass man darauf vertraut, dass Gott eine neue Großtat, dass eine neue Großtat kommt, also ein sichtbares, großes Eingreifen Gottes. Also lasst ab und erkennt, ich werde erhöht sein unter den Nationen durch ein neues Eingreifen. Ich werde erhöht sein. Oder man kann es auch sehen als das Endzeitliche. Eines Tages wird jeder erkennen, dass ich Gott bin. Eines Tages werde ich erhöht sein über der Erde, über dieser Welt, egal was passiert. Und das lesen wir beispielsweise im Philipperbrief. Da heißt's: Darum hat Gott ihm, also Jesus, den Namen verliehen, der über jedem Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beugt, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters. Was lesen wir hier? Jede Zunge wird bekennen und jedes Knie wird sich beugen. Das kann gemeint sein unter dieses Erhöhtsein. Mir ist, also, und ich glaube, das stimmt absolut auch, mir ist bei diesem Wort erhöht eine andere Parallele in der Bibel gekommen, und die lesen wir besonders im Johannesevangelium. Da heißt's: Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Da sehen wir dieses Wort erhöht. Oder eine andere Stelle, nochmal Johannes: Und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. Dies aber sagte er, um anzudeuten, welches Todes er sterben soll. Der erhöhte Gott. Aber nicht unbedingt, wie wir es uns vorstellen. Wenn wir diesen Psalm lesen, dann ist er ja zutiefst episch. Also dieser Gott, der in Herrlichkeit und Macht und Gewalt eingreift, dem der seine Stimme erschallen lässt und die Nationen vergehen oder wie auch immer, ich weiß gar nicht mehr direkt. Also das ist ja zutiefst episch, zutiefst groß und stark. Und da passt für uns der erhöhte Gott, der am Kreuz stirbt, für unsere Sünden irgendwie nicht rein. Und doch ist es genauso, wie Jesus sich oder Gott sich uns offenbart. Aus Liebe zu jedem einzelnen Menschen auf dieser Welt, aus Liebe zu uns, lässt er sich erhöhen über der Erde, über den Nationen, indem er am Kreuz für uns stirbt. Aus Liebe zu uns. Nicht in Macht und Herrlichkeit, sondern an einem Folterwerkzeug durch durchbohrten Händen, der erhöhte Gott. Und am Kreuz rief er: Es ist vollbracht. Und das gilt bis in alle Ewigkeit. Der Sieg ist bereits errungen, wie es jetzt mit dem Putin weitergeht und in der Ukraine weitergeht und wie es mit Corona weitergeht und wie es mit meiner Tante weitergeht und so weiter, wie es auch immer weitergehen mag. Es ist vollbracht, gilt. Der Sieg ist bereits errungen in Jesus Christus, der am Kreuz für uns gestorben ist. Das gilt. Und da dürfen wir uns immer wieder dran zurückerinnern. Dürfen wir uns immer wieder dran orientieren und es für uns auch persönlich nehmen. Herr Jesus, wenn auch die Welt stürmt, wenn es drüber und drunter geht, Jesus, ich halte mich an dir fest. Du hast für mich alles gegeben aus Liebe, weil du mich liebst. Du hast den Sieg bereits vollbracht. Und ich halte mich an dir. Lesen wir den letzten Vers, lasst ab, ja, und da heißt es: Der Herr der Herrscharen ist mit uns, eine Festung ist uns der Gott Jakobs. Und für mich ist das so eine Ermutigung: Der Herr der Herrscharen ist mit uns. Lesen wir auch im Neuen Testament: Ich werde bei euch sein, sagt Jesus einmal. Dieses mit uns. Wir lesen hier von den Großtaten Gottes, und manchmal ist in meinem Herzen so, wo ich da gut anknüpfen kann und dieses gewaltige und herrliche und große zutiefst umarmen kann und mir das ganz viel auch hilft in meinem Alltag zu glauben, dass er mit mir ist, mit uns ist. Und manchmal ist mir das so fern, dass der lebendige Gott für mich gestorben ist, so viel näher. Und das ist für mich so eine Ermutigung, dass dieser Gott, der mich umarmt aus Liebe, dass dessen Hände durchlöchert sind aus Liebe zu mir. Das ist für mich so ein tiefer Zugang. In meinem Leid, in meinen Herausforderungen, in meinen Komplikationen, ist ja nicht fern der Gott, der irgendwo auf dem Thron sitzt und lächelnd herunterschaut, sondern der Gott, der selbst für uns gelitten hat und für uns gestorben ist aus Liebe zu uns. Das ist für mich ein tiefer Zugang. Was war mir in dem Psalm wichtig? 4 Punkte. Der erste, lasst uns zusammenstehen. Das habe ich ganz am Anfang gesagt, der Wert oder wie wertvoll es ist, dass wir als Gläubige zusammenkommen, gemeinsam beten, uns austauschen und auch uns gegenseitig ermutigen. Das ist so wichtig, das ist so ein Schatz. Lasst uns da nicht schwach werden. Und gerade wenn Uneinigkeit da ist, wenn verschiedene Meinungen über Corona da sind, wenn verschiedene Meinungen über Ukraine da sind, wenn verschiedene Meinungen über Microsoft und Apple da sind, weiß ich, dann lasst uns da nicht auseinander dividieren. Einheit heißt nicht Gleichschaltung. Einheit heißt nicht, jeder hat die gleiche Meinung. Wir dürfen unterschiedliche Meinungen haben und dennoch uns versammeln im Hinblick auf Jesus und ihn anbeten. Zweite, auf welche Sicherheiten baust du? Welche Sicherheiten in deinem Leben haben sich zu Göttern hoch erkoren? Und welche sind tatsächlich einfach nur gute Sicherheiten? Was ist das Letzte, wenn alle Schichten, alles abgetragen ist? Was ist das Fundament deines Lebens? Ist Jesus? Halleluja? Oder ist es Geld oder was auch immer? Und da die Einleitung, die Einladung, das herauszufinden, es tut weh. Aber es zu erkennen und dann vor unseren Gott zu bringen, tut so gut. Und zu sagen, Herr, das hat auch was mit Buße zu tun. Zu sagen, so habe ich gelebt, aber ich wende mich dem ab und ich vertraue dir neu, Herr. Ich möchte mein Leben auf dich bauen. Weil ich weiß, das Fundament wird weder wackeln noch wanken. Das steht bis in alle Ewigkeit. Der dritte Punkt, auf welchen Strom schaust du? Gerade in unserer medialen Welt schauen wir auf die Dinge, die nicht gut laufen, die uns Angst machen, die uns herausfordern, oder schauen wir auf Gott? Nehmen wir die Information und bringen sie zu Gott. Wie Paulus in Philipper sagt, wendet euch mir zu. Und das Letzte, diese Ermutigung, dieser herrliche, glorreiche, unglaubliche Gott, hat sich aus Liebe zu uns erhöhen lassen, als er am Kreuz für uns gestorben ist. Und damit hat er den Sieg bereits errungen. Hey, was für ein Zuspruch aus Liebe zu uns. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir für dein Wort, für die Bibel, wo wir dich einfach immer mehr und immer besser erkennen können. Ich danke dir für diesen genialen Psalm 46. Herr, und ich bete für Einheit, jetzt auch hier in der EFG in Göppingen, dass wir uns als Christen, als Gemeinde nicht auseinander dividieren lassen durch Meinungen, durch Ansichten, sondern ich bete, Herr, dass du uns einst, immer wieder neu. Und dass wir nicht davon ablassen, uns zu versammeln und dich anzubeten, dich zu suchen, Herr. Und ich bete, dass du da auch unser Herz durchforschst, wo möglicherweise auch Hochmut in der Hinsicht in unserem Herzen ist, wo unsere Meinung als absolut gesetzt wird. Die Sicht über Corona ist die richtige und die Sicht über die Ukraine ist die richtige. Und alle, die eine andere Meinung haben, da muss ich erstmal ordentlich gegen ankämpfen. Herr, dass wir das Verständnis haben, dass wir zu unserer Meinung stehen dürfen, aber dass wir andere Meinungen auch stehen lassen dürfen. Und dann als Brüder und Schwester Gemeinschaft zu haben. Herr, du siehst auch, wie schnell wir unser Leben auf Sicherheiten bauen, die so schnell ins Wanken und ins Beben kommen. Sei es Bildung, sei es Geld, sei es Gesundheit, sei es was auch immer. Herr, ich danke dir, dass du uns diese Dinge gegeben hast. Sie sind gut, Gesundheit, finanzielle Sicherheit, Bildung und so weiter sind gute Dinge, Herr. Ich danke dir dafür. Aber ich bete, dass sie in unserem Leben nicht zu Göttern werden, sondern dass du der einzige Gott in unserem Herzen bist und dass du es bist, auf den wir unser Leben bauen. Weil du bist der Eckstein, der nicht ins Wanken kommt. Du bist der Eckstein, der nicht ins Wackeln kommt und auch nicht ins Meer sinkt, sondern du stehst für immer. Und auf dich dürfen wir unser Leben bauen, Herr. Herr, und du siehst auch, wie schnell wir gefasst werden von den vielen Informationen, die wir bekommen. Tagesthemen, Tagesschau, was auch immer. Auch im Handy, wo es so viele Apps gibt, wo man sich informieren kann mit Push-Nachrichten und so weiter. Herr, wo wir überinformiert sind und so leicht darin in diesem Strom aus Angst weggeschwemmt werden. Herr, ich bete, dass du uns immer wieder einen Stopp aufkommen lässt in unserem Herzen. Dass wenn wir uns wegtreiben lassen, wenn wir nur auf dieses Tosen schauen, dass du uns daran erinnerst, auf dich zu schauen. Und dass wir dann vor dich kommen mit unseren Anliegen, vor dich kommen mit unseren Sorgen, in Dankbarkeit bitten und flehen. Und ich danke dir, dass du es uns zusagst, dass dein Frieden unser Herz überflutet und hält und trägt. Herr, und zu guter Letzt danke ich dir, dass du für uns bereits alles getan hast. Du bist bereits erhöht und sitzt jetzt zur Rechten des Vaters, Herr. Ich danke dir, dass du aus Liebe für uns dich hast ans Kreuz schlagen lassen. Und ich danke dir, dass du auch der bist, der mit uns ist. Der mit uns hier durchgeht, durch die Höhen und Tiefen unseres Lebens. Wie wir es im Eingang schon gehört haben, Psalm 23. Und wenn ich auch wanderte im finsteren Tal und im Tal des Todesschattens, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei uns. Du bist bei mir. Herr, und dass wir das immer wieder neu ergreifen. Neu erleben auch in unserem Leben und uns daran festhalten. Der allmächtige, lebendige Gott starb für mich am Kreuz und ist bei mir, lebt in mir. Herr, was für eine Ermutigung. Und das bete ich in deinem Namen, Jesus. Amen.